Hallo und herzlich willkommen. Mich freut sehr, dass ihr alle da seid. Ich bin Robin, Gründer und CEO von Now. Und heute haben wir ein spezielles Thema. Also die letzten Formate waren immer Live-Talks. Heute bin ich auch unter den Zuhörern. Ich mache nur kurz das Intro. Und wer Presse liest, kommt ja kaum drumherum. Einmal, man liest relativ viel über eine Wahl, aber zum anderen liest man auch sehr, sehr viel über den Konflikt im Nahen Osten. Wir haben geopolitische Spannungen jetzt schon seit einigen Wochen, einen Krieg, die Straße von Hormus ist gerade, ja, gibt es kaum ein Durchkommen, es gibt gefühlt irgendwie stündlich fast, nicht nur täglich neue News. Der Donald Trump ändert recht häufig seine Meinung und sieht auch, wie das sich ja fast schon als Flächenbrand auch in der Region ausbreitet. Man hat Volatilität an den Märkten gesehen, erst einen großen Abverkauf, wurden jetzt auch sehr, sehr viele günstigere Kurse gekauft. Der Goldpreis hat sich stark entwickelt, Währungen auch. Und was wir jetzt heute machen, deswegen freue ich mich sehr, dass der Axel Angermann, der Chefvolkswirt von Ferry, einem unserer sehr, sehr engen Partner heute da ist. Wir versuchen etwas, ja, Licht ins Dunkel zu bringen und einfach zu hören von Axel, wie die neutrale Meinung von ihm ist, wie er den Markt einschätzt, die Makroökonomie einschätzt und welche Anlageklassen vielleicht spannend sein können. Ferry, habt ihr vielleicht schon mal gehört, verwalten gute 60 Milliarden, ist spezialisiert auf Multi-Asset, das heißt Aktien, Renten, hat aber auch alternative Investitionen, wir haben da auch einige Strategien bei uns. Ich schätze das Team sehr, wir sitzen bei Frankfurt im schönen Bad Homburg. Kurz noch organisatorisch, bevor ich den Ball abgebe, es gibt unten rechts einmal die Chat-Funktion, könnt ihr gerne was reinschreiben. Was fast noch wichtiger ist, die Fragenfunktion mit dem Fragezeichen. Könnt ihr Fragen reinschicken, ihr könnt die auch untereinander hochvoten. Die werden wir dann priorisiert so abarbeiten, der Axel und ich. Also gerne zum einen Fragen an Axel, aber auch an mich. Ich schalte mich später auch wieder ein. Aber jetzt geht's erstmal los. Axel, vielen lieben Dank, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Bin sehr, sehr gespannt. Und der Ball ist bei dir. Erzähl gerne kurz was zu dir und dann geht's los.
Ja, danke. Und einen schönen Abend wünsche ich in die Runde. Freue mich sehr, hier zu sein, wenn auch in der Tat diesmal nicht live vor Ort, sondern eben nur virtuell. Wir verfolgen grundsätzlich bei Ferry den Ansatz, dass wir unsere Marktpositionierung, die Frage, wie wir bestimmte Anlageklassen in einem Multi-Asset-Portfolio gewichten, auch davon abhängig machen, wie wir das fundamentale Kapitalmarktumfeld einschätzen. Das ist nicht der einzige Faktor, aber ein wichtiger. Und deswegen sitzen wir mindestens einmal im Monat zusammen und diskutieren auch darüber. Und so einen kleinen Blick daran, wie wir das im Moment diskutieren oder wie wir es sehen, das möchte ich in den nächsten ungefähr 30 Minuten gerne hier teilen und hoffentlich in der Tat so ein bisschen auch Hinweise geben, wie man mit so einer schwierigen, unsicheren Situation, wie wir sie im Moment gerade erleben, mit dem Iran-Krieg, wie man damit umgeht. Ich fange mal an mit einem Comic, der mir diese Tage sozusagen über den Weg gelaufen ist und der, glaube ich, so ein bisschen die Haltung der Marktteilnehmer in vieler Hinsicht ganz gut widerspiegelt. Also wenn man so als politisch denkender Mensch auf die Weltlage guckt, dann hat man ja schon den Eindruck, dass es keine besonders komfortable Situation ist, ob wir jetzt direkt vor dem Einschlag eines Meteoriten stehen, der riesige Schäden verursacht. Das können wir gleich nochmal diskutieren, aber zumindest ist dieses Risiko irgendwo im Möglichkeitenraum und tatsächlich ist es so, dass viele Marktteilnehmer darauf bislang so reagieren wie der eine Dinosaurier hier und sagen, komm, das ist schon eingepreist, können wir eigentlich ganz entspannt sein, müssen wir uns gar nicht groß aufregen und können eigentlich so weitermachen wie bisher. Das ist ein Stück weit der Befund und die Frage steht natürlich im Raum, ob das eigentlich gerechtfertigt ist und was passieren würde, wenn das nicht der Fall wäre. Gucken wir mal auf die Marktentwicklung im bisherigen Jahresverlauf. Und da sieht man, wenn man jetzt mal den Aktienmarkt insgesamt global nimmt, also MSCI Welt, All Countries in lokaler Währung, dann sieht man eben das, was ich gerade auch gesagt habe. Nach dem Beginn des Kriegs im Iran gingen die Kurse tatsächlich mal ein Stück runter. Aber wir sind im Grunde genommen im Tiefpunkt gerade mal 5% unter Jahresanfang gewesen. Und seit der letzten Märzdekade geht es wieder hoch. Und zuletzt hatten wir sogar neue Hochs gesehen. Also im Grunde genommen, wenn man jetzt auf diesen Chart guckt, dann würde man in der Tat nicht annehmen, dass wir uns gerade in einem Krieg befinden, der immerhin die Ölversorgung erheblich beeinträchtigen könnte und damit ja dann durchaus auch gravierende wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen könnte. Warum ist das so? Die Märkte haben im vergangenen Jahr oder die Marktteilnehmer haben im vergangenen Jahr etwas gelernt, was seitdem als Taco-Narrativ auf den Finanzmärkten gehandelt wird. Taco steht für Trump's Always Chickens Out. Also die Erfahrung, dass dann, wenn es ernst wird, wenn wirklich ernsthafte ökonomische Folgen drohen oder sonst irgendwie Ungemach, auch gerade für die US-Wirtschaft oder für die Beliebtheit des Präsidenten, dass dieser Präsident bei aller Disruption und bei aller Unberechenbarkeit im Einzelnen dann regelmäßig wieder zurückzieht und irgendwie zurückrudert und die Dinge dann in eine andere Richtung lenkt. Und diese Erfahrung führt natürlich dazu, dass die Marktteilnehmer in der Tat, wenn disruptive Ereignisse stattfinden, sagen, naja, egal was der da macht, so schlimm kommt es schon nicht. Wir können da relativ gelassen sein und müssen jetzt erstmal nicht übertreiben. Und insbesondere jetzt seit der letzten Märzdekade steht ja im Raum, dass es einen Deal geben könnte zwischen der US-Regierung und dem Iran. Und die Märkte nehmen das sozusagen vorweg. Also das ist tatsächlich ein gutes Stück weit eingepreist und vertrauen eben darauf, dass das auch tatsächlich stattfindet. Wie die Aussichten dafür sind, werde ich gleich noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Vorher nur noch mal ein paar Auffälligkeiten, wenn man jetzt in die einzelnen Anlageklassen reinschaut, werde ich jetzt nicht alle im Einzelnen durchgehen, aber klar, der Ölpreis ist im bisherigen Jahresverlauf um fast 50% gestiegen. Der ist ja tatsächlich schon vor dem Überfall oder vor dem Beginn dieses Krieges angestiegen, weil die Situation sich ja da schon verschärft hatte und die Marktteilnehmer dann natürlich schon darauf reagiert haben. Also wer Anfang des Jahres das irgendwie antizipiert hat und ein Ölzertifikat oder sowas in sein Portfolio gelegt hat, der kann sich jetzt über einen Wertzuwachs von 50% freuen. Wer gesagt hat, in Zeiten größerer geopolitischer Spannungen, es ist immer gut, Gold zu haben und deswegen stocke ich meine Goldposition auf. Der hat immerhin auch 11% Zuwachs erzielt, aber 11% ist an sich für solch eine Situation nicht sehr viel. Gold ist insoweit tatsächlich ein Stück weit enttäuschend in dieser Krise, wenn man das mal so sagen will. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass wir natürlich in den vergangenen 2 oder eigentlich sogar 3 Jahren bereits einen rasant gestiegenen Goldpreis gesehen haben, der zunehmend überkauft wirkte und insbesondere, weil dort dann offensichtlich auch verstärkt spekulative Anleger unterwegs waren, also solche, die eigentlich sonst an den Aktienmärkten engagiert sind, die dann eben zu Beginn dieses Jahres oder auch in dieser Krise gesagt haben, okay, das ist jetzt vielleicht auch mal ein Zeitpunkt, Gewinne zu realisieren. Das hat dann die Goldentwicklung ein Stück weit gedämpft. Gute Nachricht ist, dass der Goldpreis jetzt eben auch wieder auf einem etwas ermäßigten Niveau ist und grundsätzlich natürlich die Funktion als Hedge und als sicherer Hafen bei geopolitischen Eskalationen durchaus auch weiter erfüllt. Was tatsächlich wirklich eine Enttäuschung war, das ist jetzt aber tatsächlich für dieses Jahr gar nicht so ganz grundsätzlich neu ist, das ist in der Tat Bitcoin. Die stehen bei -13% seit Jahresanfang und waren ja auch im Dezember und November schon deutlich rückläufig. Also Bitcoin ist insoweit und scheint insoweit nicht wirklich ein Hedge zu sein für geopolitische Krisen, sondern sozusagen ein Eigenleben zu führen. Da können wir nachher vielleicht noch mal einen Moment drüber diskutieren, wie wir das einschätzen. Das ist jetzt nur mal für den Moment der Befund. Wie geht's weiter? Die Lage ist unsicher. Robin hat es vorhin gesagt. Die Meldungen muss man eigentlich stündlich sich anschauen. Trump wechselt öfter mal die Meinung. Man ist da sozusagen hin und her gerissen. Und tatsächlich ist es in solchen Situationen sehr hilfreich und nützlich, wenn man in Szenarien denkt, wenn man sich sozusagen überlegt, was wären denn mögliche Ergebnisse für die nächste Zeit und wie gewichten wir die. Und anders als in der Tat die Bevölkerung insgesamt, habe letzte Woche irgendwo in der Umfrage gehört, dass doch eine sehr große Zahl von Menschen in Deutschland damit rechnen, dass dieser Krieg noch Monate weitergeht, ist das nicht unser Basisszenario, sondern unser Basisszenario ist das, was hier auf der linken Seite steht, nämlich dass es tatsächlich relativ bald eine Verhandlungslösung geben wird. Ob das jetzt heute Nacht der Fall ist oder morgen, also bevor die Waffenruhe formal endet, oder ob man die Waffenruhe nochmal um eine gewisse Zeit verlängert und dann erst eine Verhandlungslösung hinkriegt, das sei jetzt mal dahingestellt. Wichtig ist aus Marktsicht, dass der Krieg beendet wird, im Sinne von, dass die unmittelbare militärische Auseinandersetzung dort endet und dass die Passage durch die Straße von Hormuz dauerhaft gewährleistet ist, weil das natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass eben auch der Transport von Öl, von Gas, von anderen Produkten sich dann wieder normalisieren kann. Warum glauben wir, dass das eine doch recht hohe Wahrscheinlichkeit hat? Wenn man sich die Interessenlage anschaut, dann ist es so, dass Trump auf jeden Fall offensichtlich den Wunsch und Willen hat, dieses Abenteuer, diesen Krieg in irgendeiner Weise zu beenden, auch weil er sich mit dieser militärischen Aktion offensichtlich ein Stück weit verkalkuliert hat und das Ganze eben im eigenen Land sehr unbeliebt ist und es natürlich auch in den USA die Preise treibt und da Midterm-Elections anstehen im November, spricht da in der Tat viel dafür, das jetzt nicht endlos weiterzutreiben und diese Schäden immer weiter auflaufen zu lassen. Allerdings ist die Interessenlage auf Seiten der Iraner nicht unbedingt die gleiche. Da könnte die iranische Führung durchaus ein Interesse daran haben, noch mal ein bisschen nachzulegen, ein bisschen mehr Schaden für die Weltwirtschaft anzurichten, weil das sozusagen eine Abschreckungswirkung entfaltet gegenüber künftigen Aktionen. Gleichwohl ist es aber natürlich so, dass Iran sicherlich nach wie vor über gewisse Raketenabschussvorrichtungen verfügt, auch ein gewisses Raketenarsenal hat, Drohnen sowieso, aber sicherlich auch nicht unendlich. Und insofern auch angesichts einer militärischen Unterlegenheit, die man im Grundsatz zumindest hat, vielleicht auch daran interessiert sein könnte, hier zu einer Vereinbarung zu kommen. Was erstmal aus dieser Sicht, wie wir sie hier diskutieren, jetzt nicht unmittelbar interessiert, ist die Frage, ob das nun für die Bevölkerung im Iran gut ist und welche Folgen das für das Regierungssystem im Iran hat oder so, sondern hier geht es tatsächlich erstmal nur um die Frage, normalisieren sich die Transportwege, flachen dann sozusagen die wirtschaftlichen Schäden ab. Wenn das so käme, wenn wir damit recht hätten, dann werden die Folgen dieses Krieges global durchaus spürbar sein. Das werden wir uns gleich auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Aber sie sind insgesamt begrenzt. Wir hätten dann also Stand heute erstmal keinen Schaden, der jetzt die Weltwirtschaft insgesamt irgendwie in den Abgrund reißen würde. Und das würde in der Ableitung bedeuten, dass wir grundsätzlich eine Offensive oder zumindest mal neutrale Asset Allocation beibehalten könnten. Das Pendant auf der anderen Seite ist natürlich, dass die Verhandlungen tatsächlich scheitern, dass die Interessen oder die Positionsunterschiede, also Frage Urananreicherung, ballistisches Raketenprogramm, Unterstützung von Gruppen im Ausland wie Hisbollah und so weiter, dass man sich da nicht einigt und es tatsächlich zu einer erneuten Eskalation kommt, dann wäre die Straße von Hormuz natürlich weiter geschlossen und dann müsste man tatsächlich damit rechnen, dass die globalen Folgen deutlich stärker werden als bisher eingepreist und bisher angenommen. Ich habe jetzt hier mal geschrieben, dramatisch. Auch das können wir gleich nochmal diskutieren, was das heißt. Aber dann wäre zumindest wahrscheinlich, dass eben auch die Marktteilnehmer, die ihre bisherige Positionierung durchaus mal überdenken müssten und sagen müssten, okay, vielleicht ist es jetzt doch nicht so ganz das richtige Umfeld, um hier in großem Stil weiter auf steigende Aktienkurse zu setzen. Und in der Mitte, das haben wir nochmal dazu genommen, weil das gerade, sagen wir, unter Trump-Bedingungen durchaus eine Möglichkeit ist, die man in den Blick nehmen muss. Es könnte natürlich passieren, dass Trump irgendwann in den nächsten Tagen sagt, wisst ihr was, ich habe keine Lust mehr, wir ziehen uns da zurück und um die Straße von Hormuz soll sich mal irgendjemand anders kümmern, heißt, die bliebe unter iranischer Kontrolle. Das wäre natürlich eine ziemlich fragile Geschichte, keine stabile Situation, die länger anhalten könnte, wie das im Einzelnen aussehen würde, wäre dann in der Tat auch mit hohen Unsicherheiten behaftet. Das heißt, wir müssten dann mit anhaltenden Risiken rechnen, auch mit einer neuerlichen Eskalation zu einem späteren Zeitpunkt und würden uns, was die Anlageausrichtung betrifft, irgendwo dazwischen befinden. So, wie gesagt, Basisszenario 60% aus unserer Sicht, das ist unter den gegebenen Umständen relativ positiv ausgeht, aber, und das ist immer wichtig für die Positionierung, man muss natürlich die anderen Szenarien sozusagen mit bedenken, weil sonst wäre es reines Zocken, ne? Dass man hergeht und sagt, ich glaube jetzt einfach an Szenario 1 und positioniere nicht entsprechend und wenn dann doch das 25% Szenario einer erneuten Eskalation kommt, dann hat man aber eben tatsächlich auch ein Problem. Ne? So, gucken wir nochmal auf die wirtschaftlichen Folgen. Gegeben jetzt erstmal das Basisszenario, dass dieser Krieg dann doch in absehbarer Zeit endet. Dann haben wir natürlich jetzt eine ganze Zeit lang einen deutlich erhöhten Ölpreis gesehen. Hat er gesagt, etwa plus 50% seit Jahresbeginn. Und der Ölpreis würde dann wahrscheinlich oder mit an sich ergrenzender Wahrscheinlichkeit ein Stück fallen, aber er würde ganz sicher nicht auf die $60 zurückfallen, die wir vor dem Krieg gesehen haben. Warum nicht? Weil es natürlich Zeit braucht, bis sich die Versorgungslage wieder normalisiert, bis die ganzen Tanker da wieder sich in Bewegung gesetzt haben, dann auch irgendwann in den Zielhäfen angekommen sind. Es sind Ölförder- und Gasförderanlagen zum Teil zerstört worden. Das wird eine Zeit lang benötigen. Es sind an verschiedenen Stellen Leger angezapft worden, die erstmal wieder aufgefüllt werden müssten, wo wir also eine erhöhte Nachfrage haben und so weiter. Deswegen gehen die Schätzungen dahin, dass der Ölpreis dann vermutlich sich auf einem Niveau von $80 bis $85 ungefähr einpendeln würde für die erste Zeit. Und das wären immerhin auch noch 30% mehr, als wir eben vor dem Krieg haben. So, ein dauerhafter Anstieg des Ölpreises um 50% führt im Euroraum nach einer Daumenregel zu einem Anstieg der Inflation um 1,5 Prozentpunkte ungefähr und zu einer Wachstumsabschwächung um 1 Prozentpunkt. Das sind, wie gesagt, erstmal nur Daumenregeln. Und wie es genau aussieht, das muss man dann in der Tat im Lichte konkreter Entwicklungen, wie sie sich dann darstellen, angucken. Aber daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Und für den Euroraum ist das natürlich keine besonders gute Nachricht, weil wenn die Inflation 1,5 Prozentpunkte höher ist, wir hatten vorher 2%, dann wären wir so bei 3,5 möglicherweise. Ne? Und wenn das Wachstum um 1 Prozentpunkt Schaden nimmt, die Schätzungen vorher waren 1% Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr, dann sind wir ungefähr bei 0. Das ist also das, was Ökonomen ein Stagflationsszenario nennen. Und das ist tatsächlich eine ziemlich unangenehme Situation, ne? Schwache Wirtschaft und gleichzeitig erhöhte Inflation. Darauf müsste man sich also zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einstellen. Allerdings, wenn der Krieg jetzt tatsächlich demnächst endet, dann ist der Anstieg des Ölpreises um 50% ja nicht dauerhaft, sondern eben für 6 Wochen oder 8 Wochen oder so und dann geht er wieder ein Stück runter. Das heißt, die Folgen wären dann aller Voraussicht nach zumindest ein bisschen geringer, als sie jetzt hier in den Zahlen dargestellt sind. Wir haben für die Inflation tatsächlich mal versucht, das als Szenario darzustellen. Also auch an dieser Stelle sind Szenarien natürlich grundsätzlich wichtig. Und wir haben ja jetzt schon gesehen im März, dass die Inflationsrate im Euroraum eben auf etwas mehr als 2,5% hochgeschossen ist. Das war zunächst mal natürlich eben in erster Linie eine Folge der gestiegenen Energiepreise, also Öl und Gas insbesondere. Und das wird sich im April aller Voraussicht nach auch noch mal ein Stück fortsetzen. Grundsätzlich wirkt ein höherer Ölpreis im Grunde genommen wie eine zusätzliche Steuer, weil wir ja praktisch für die gleiche Menge Öl oder Gas jetzt mehr bezahlen müssen, als wir Anfang des Jahres noch gedacht haben. Das wäre also vom Effekt her ungefähr so, als würde man die Mehrwertsteuer anheben. Das ist in der Tat nicht schön, hat Kaufkraftverluste zur Folge, bedeutet aber, wenn nichts weiter passiert, dass dann nach spätestens einem Jahr sich das wieder normalisiert und die Inflationsrate dann auch auf das vorherige Niveau, also etwa 2%, wieder zurückgeht. Die große Gefahr ist, dass das Ganze zu sogenannten Zweitrundeneffekten führt. Heißt, dass sich also dieser Anstieg des Ölpreises durch die Wirtschaft durchsetzt, dass also zum Beispiel Spediteure ihre Dienstleistungen die Preise anheben müssen, dass andere, also die Abnehmer der Speditionsdienstleistungen dann ihrerseits die Preise anheben, dass die Beschäftigten mehr Löhne verlangen und so weiter. Und dann könnte sich die Inflation eben tatsächlich auch verfestigen auf einem Niveau, das deutlich über 2% bliebe. Das haben wir mal mit dieser gelb bis braunen Linie dort abgeschätzt. Und das wäre dann natürlich in der Tat ein Szenario, das auch für die Geldpolitik durchaus ein Problem darstellen könnte. Wichtig ist aber, und deswegen haben wir die Übung hier auch gemacht, das ist nicht zwingend. Wenn man so die Nachrichtenlage verfolgt, dann hat man ja den Eindruck, das sei jetzt gewissermaßen zwangsläufig so, dass wir hier einen riesigen Inflationsschub bekommen. Das ist aber eben nicht zwingend so, sondern es könnte natürlich auch sein, dass es sich entsprechend der blauen Linien bewegt. Dann haben wir auch für eine ganze Zeit lang Inflationsraten, die deutlich über 2% liegen, dann aber im Laufe des kommenden Jahres eben wieder eine Normalisierung. Warum ist das so? Weil wir in Europa eben eine schwache wirtschaftliche Dynamik haben. Und in diesem Umfeld ist es eben schwierig, erhöhte Kosten einfach weiterzugeben. Es dürfte auch schwierig sein, hohe Lohnsteigerungen durchzusetzen. Das ist für die Arbeitnehmer bedauerlich, aber aus Inflationssicht eben an sich durchaus ein Positivfaktor. Und nun wird an den Märkten in der Tat seit einiger Zeit intensiv darüber diskutiert, was das für die Geldpolitik bedeutet. Und man sieht auf der rechten Seite, der Markt erwartet tatsächlich mehrere Zinsanhebungen der EZB im laufenden Jahr. Also 2 bis 3, je nachdem. Das halten wir, um das direkt zu sagen, tatsächlich für unrealistisch und nicht sehr wahrscheinlich. Und links steht, warum das so ist. Also der Hauptgrund ökonomisch ist der, den ich gerade gesagt habe. An sich wäre es durchaus sinnvoll, dass die EZB, und man sollte annehmen, dass sie das auch tut, dass sie sich eben die Daten sehr genau daraufhin anschaut, inwieweit es tatsächlich Anzeichen gibt für solche Zweitrundeneffekte und erst dann und nur dann reagiert, wenn das eben tatsächlich der Fall ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann könnte sie durch diesen Energiepreisanstieg durchaus auch hindurchgucken und die Zinsen theoretisch auch einfach so lassen, wie sie im Moment eben sind, also bei 2% den Leitzins. Das Problem ist, dass, glaube ich, vielen Beobachtern und auch den Kollegen im EZB-Rat allerdings die Lage von 2022 in den Knochen steckt. Denn damals hatten wir tatsächlich einen sehr großen Anstieg der Inflationsraten. Und die EZB hat damals ganz eindeutig, im Nachhinein kann man das sehr klar sagen, sie hat eindeutig zu spät reagiert, hat viel zu spät die Zinsen angehoben. Und man muss das wirklich als Politikfehler klassifizieren. Und insofern ist natürlich die Sorge sicherlich auch unter den Entscheidern im EZB-Rat, diesen Fehler nicht noch einmal zu wiederholen. Man muss allerdings eben sehen, dass die Lage auch tatsächlich eine andere ist als 2022. Denn wir hatten damals starke Angebotsstörungen, die eben aus der Corona-Pandemie resultierten und dann natürlich aus den Energielieferungen, die wir bis dahin aus Russland bekommen hatten. Wir hatten aber gleichzeitig eine sehr hohe gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die durch Fiskalpolitik nochmal zusätzlich angetrieben wurde. Und wir hatten eine extrem expansive Geldpolitik. Die Leitzinsen waren ja bei 0 beziehungsweise teilweise sogar darunter. Und das ist in der Tat ein Mix, der sozusagen lehrbuchhaft dafür ist, dass dann die Preise auch tatsächlich sehr stark steigen. Wir haben jetzt punktuell Angebotsstörungen. Also hier und da wird man das wahrscheinlich merken. Und wie gesagt, je nachdem, wie die Lage sich weiterentwickelt, kann das mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Es dürfte aber nicht den Umfang haben wie 2022. Wir haben definitiv eine schwache Nachfrage, also kein Umfeld, in dem es sehr leicht ist, Preise anzuheben. Und wir haben eben eine neutrale Geldpolitik. Ne? Der Leitzins liegt eben nicht bei 0, sondern bei 2%. Und von daher ist es nicht zwingend und auch nicht wirklich vernünftig, einfach das von 2022 zu übertragen. Und wie gesagt, die EZB sollte sich die Datenlage genau anschauen und dann nur bei Bedarf reagieren. Wir können uns vorstellen, dass die EZB im Juni tatsächlich mal einen Zinsschritt vornimmt, gerade auch um ein Zeichen zu setzen, um ihre eigene Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen und zu zeigen, wir nehmen das ernst und wir sind auch bereit, da zu reagieren. Aber dass sie 2 oder 3 Zinsschritte im laufenden Jahr vornimmt, halten wir zumindest für Stand heute, zumindest für recht unwahrscheinlich. Was heißt das für die globale Wirtschaft? Der IWF hat in der vergangenen Woche seine Frühjahrsprognosen veröffentlicht, hat sich also in der Tat mit der Frage beschäftigt, müssen wir die Wachstumsprognosen revidieren? Das hat er auch tatsächlich getan, aber wie man an den Balken sehen kann, die Unterschiede zwischen der Prognose aus dem Januar und der jetzigen im April sind nicht gravierend. Also wenn wir mal Deutschland nehmen, da ist hatte der IWF im Januar noch die Erwartung, dass die Wirtschaft in Deutschland um 1,1% wächst. Jetzt sind wir bei etwa 0,7, 0,8%. Wir selber sind da ein bisschen pessimistischer und würden da nochmal 0,2 Prozentpunkte runternehmen. Das ist jetzt aber nicht der entscheidende Punkt. Also wir haben eine Abschwächung, darauf müssen wir uns einstellen, aber eben keine Rezession. Und wir landen jetzt nicht hier irgendwo im Abgrund. Und es gibt in der Tat, das sieht man auf der rechten Seite, durchaus auch Länder, die tendenziell profitieren, nämlich diejenigen, die tatsächlich auch diese Rohstoffe, die jetzt teuer geworden sind, verkaufen, also Mexiko beispielsweise. Auch Brasilien könnte profitieren ein Stück weit. Aber gerade in Europa sind wir natürlich abhängig von Energieimporten und deswegen wird uns das schon auch in der Wachstumsdynamik durchaus etwas treffen. Man muss bei allem, was wir im Moment angucken, natürlich auch immer noch mal einen Blick haben, was ist überhaupt generell die wirtschaftliche Lage. Wir haben ja nicht nur den Nahostkonflikt und den Krieg, sondern durchaus auch noch andere Faktoren, also beispielsweise eine verringerte Wachstumsdynamik in China, die man in Kauf nehmen muss, wo sozusagen die Aussichten für die Exporte nach China eben schlecht sind. Wir haben schon seit längerer Zeit deutlich sinkende Exporte aus Deutschland, auch aus Europa nach China. Das wird sich vermutlich nicht umkehren und ist für sich genommen natürlich ein Negativfaktor. Wir sehen auf der anderen Seite bislang durchaus eine robuste US-Wirtschaft bislang. Das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Und damit stellt sich natürlich in der Tat die Frage, ich hatte ja gesagt, wir sind als Multi-Asset-Manager unterwegs. Wie sieht's eigentlich mit Aktienengagements, darauf würde ich es jetzt vielleicht mal kaprizieren, wie sieht's mit Aktienengagements in den USA aus? Sollte man da jetzt die Finger davon lassen, ist das weiter aussichtsreich? Und auch da würden wir durchaus mal die Stimmung und die Meinung der Teilnehmer hier einholen wollen. Also gehören Sie unbedingt ins Portfolio? Sollte man das eher vermeiden, zumindest solange Trump an der Macht ist? Ja, oder traut man sich keine eigene Meinung zu?
Was tippst denn du?
Naja, wenn die Leute hier am Anfang schon recht optimistisch waren, würde ich annehmen, dass viele auch weiter in den USA engagiert sein wollen, aber ja.
Sogar 85% gehören, also USA gehören unbedingt ins Portfolio, um angemessene Renditen erzielen zu können. Dann sind wir, es gab ein bisschen runter auf 83, dann haben wir Platz 2 ist 15%, kann ich nicht wirklich beurteilen und nur 2% sollte man nach Möglichkeit vermeiden, solange Trump an der Macht. Also ganz klar, größer 80%.
Okay.
USA gehört dazu.
Das ist insofern schade, weil dann kann ich jetzt gar nicht dagegen halten und wir sehen das irgendwie ganz anders, denn so sehen wir es tatsächlich grundsätzlich auch. Und der Grund liegt natürlich darin, dass die USA nach wie vor, ja, wir sagen immer, Wachstumsmotor und Innovationsmotor sind. Ich habe jetzt hier mal auf der linken Seite mal die Wachstumsperformance dargestellt. Ab seit Anfang 2022 mal zum Beispiel. Die US-Wirtschaft ist eben in diesen 4 Jahren real preisbereinigt um knapp 10% gewachsen. Euroraum nicht mal halb so viel, gut 4%, und Deutschland sogar ein leichtes Minus, 0,5%. Also der Euroraumwert, wenn man da Deutschland rausrechnen würde, wäre dann sogar noch ein Tick höher. Das ist natürlich tatsächlich ein Klassenunterschied. Und wenn man das nach hinten verlängern würde, wenn jetzt 2019 anfangen würde oder 2015 oder so, dann bekäme man kein grundsätzlich anderes Bild. Und eine Folge, das ist jetzt nicht ganz monokausal, aber eine Folge davon ist natürlich, dass eben auch die Rendite amerikanischer Aktien tatsächlich deutlich besser ist. Damals jetzt mal für 10 Jahre ausgerechnet, also im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre haben US-amerikanische Aktien um 14% pro Jahr zugelegt. Deutsche Aktien immerhin um 7,6. Das ist ja tatsächlich ein Ergebnis, was man angesichts der wirtschaftlichen Dynamik gar nicht unbedingt erwarten würde. Der Grund liegt natürlich darin, dass an der Börse natürlich nicht die deutsche Volkswirtschaft gehandelt wird, sondern eben die deutschen Unternehmen. Und diese Unternehmen sind zum Teil oder zum großen Teil weltweit tätig und profitieren ihrerseits natürlich an den Wachstumsperspektiven der USA und anderswo und machen da auch Gewinne. Und das schlägt sich dann in der Performance deutscher Aktien auch nieder. Aber trotzdem ist eben auch hier die Performance eben doch ein ganzes Stück schlechter. Ne? Also wer jetzt 10 Jahre lang nur in deutsche Aktien investiert hätte, hätte immerhin 7,6% Rendite. Also wenn man das mal ausrechnet, wenn man sich vorstellt, man hätte mit 1.000 Euro angefangen und dann jeden Monat 100 Euro beiseite gelegt und dann immer den DAX gekauft dafür, dann hätte man jetzt immerhin gut 20.000 Euro. Wenn man das Gleiche aber in den USA gemacht hätte, dann hätte man 28.000 Euro. Das ist also schon auch ein erheblicher Unterschied. Wechselkurseffekte sind jetzt hier mal außen vor. Die muss man natürlich, wenn man es wirklich machen würde, noch mit berücksichtigen. Aber über die Zeit hinweg ist das eben in der Tat auch ein Punkt. Und deswegen ja, US-Aktien gehören unbedingt in ein Portfolio sowieso. Also auch, weil sie ein Gewicht von 70% am Weltindex haben. Und man insofern natürlich einfach aus dem am wichtigsten Markt gar nicht partizipieren würde. Wenn wir aktuell nochmal drauf schauen, dann ist eines der großen Themen natürlich die KI-Entwicklung. Hier nochmal dargestellt, die Investitionsausgaben der großen Technologiefirmen, also Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta und Oracle. Und man sieht, die sind eben in den vergangenen Jahren, also gerade 24 und 25, schon sehr deutlich gestiegen. Und das wird sich im laufenden Jahr und dann auch 27 durchaus weiter fortsetzen. Das heißt nicht automatisch, dass die Aktienkurse dieser Unternehmen weiter senkrecht nach oben gehen. Und tatsächlich gibt das da auch durchaus begründete Zweifel daran. Und wir haben ja zuletzt da auch durchaus die ein oder andere Bremsspur gesehen, weil natürlich die Frage aus Marktsicht immer die ist, ob diese Investitionen sich auch wirklich rentieren. Es gibt sozusagen 2 Risikofaktoren, die man da im Blick nehmen muss. Das eine ist natürlich, dass diesen Investitionen nicht die Profitabilität folgt, die man sich davon erhofft und die jetzt natürlich da auch hoch eingepreist ist. Das ist etwas, was man im Blick behalten muss. Bisher sind aber die Unternehmensergebnisse durchaus weiterhin im Rahmen der Erwartungen und ganz ansehnlich. Und das zweite Risiko, was man gar nicht abschätzen kann, das ist, dass auf einmal irgendein Wettbewerber auftritt, von dem noch nie einer was gehört hat und der hergeht und sagt, ich kann das viel besser und übrigens auch viel günstiger. Dann würden natürlich diese Investitionen schlagartig entwertet werden. Und das ist in einem Prozess von Technologie und Entwicklung und Disruption durchaus etwas, was man nicht ganz ausschließen kann, weil die Risiken hier recht hoch geworden sind und weil diese Firmen eben auch einen sehr hohen Anteil am Aktienindex haben. Deswegen haben wir uns beispielsweise entschlossen, Anfang des Jahres eher auf einen gleichgewichteten Index umzuschwenken. Also nicht mehr in den S&P 500 insgesamt zu investieren, sondern in ein gleichgewichtetes Vehikel. Dann hat man weiterhin natürlich auch Amazon und Meta-Aktien und so weiter, aber eben zu einem geringeren Gewicht. Das war jetzt in den letzten 2 Wochen keine gute Idee, weil da gerade diese Aktien wieder ein bisschen besser sich entwickelt haben. Aber davor und aufs Jahr insgesamt hat sich das bislang durchaus auch bezahlt gemacht und ist eben an der Stelle dann auch ein Mittel, um einfach Risiken zu reduzieren. Wechselkurs ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn man eben in den USA investiert ist und auch insgesamt global, weil ja auch natürlich Gold und Öl und so weiter in Dollar denominiert sind. Und da haben wir nun allerdings im vergangenen Jahr gesehen, dass der Wechselkurs tatsächlich Gegenwind war im Portfolio. Das war jetzt mal rein historisch gesehen eine etwas neue Erfahrung, weil in den 10 Jahren davor war es andersrum. Da hat der Dollar tendenziell ständig aufgewertet und hat insofern immer noch mal einen zusätzlichen Performance-Beitrag gebracht in so einem Multi-Asset-Portfolio. Das war im vergangenen Jahr nicht so. Und wir sehen hier jetzt, deswegen habe ich hier mal durchaus die kurze Frist auch dargestellt, seit Anfang vergangenen Jahres, durchaus ein klares Muster. Es gibt immer mal Phasen, wo der Dollar schubartig abwertet. Und zwar tendenziell eben immer dann, wenn disruptive Ereignisse stattfinden, die damit verbunden sind, dass eben das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit von US-Politik leidet. Und das war im vergangenen Jahr natürlich regelmäßig der Fall, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit dem Liberation Day, wo Trump die Märkte tatsächlich auch überrascht hat mit diesen massiven Zöllen praktisch gegen die ganze Welt. Und das hat sich dann tatsächlich auch einer deutlichen Abwertung des Dollar niedergeschlagen. Zwischendurch gibt es aber durchaus auch immer mal Phasen, wo nicht viel passiert. Also im zweiten Halbjahr 25 beispielsweise hat der Dollar sich in einer ziemlich engen Bandbreite mehr oder weniger seitwärts bewegt. Und eine These, die wir im vergangenen Jahr intensiv diskutiert haben, ne, ist sozusagen das Dollarzeitalter vorbei. Verliert der Dollar seine Funktion als Leitwährung? Muss man jetzt auf irgendwas anderes setzen? Und wir haben damals gesagt, nee, der Dollar bleibt bis auf Weiteres zumindest Leitwährung. Und das bestätigt sich jetzt gerade im Iran-Krieg, weil in dieser geopolitischen Lage, bei diesen Unsicherheiten, die wir da haben, die Anleger tatsächlich auch wieder die Sicherheit des Dollar gesucht haben und der Dollar ein Stück weit aufgewertet hat. Insgesamt ist unsere These, dass wir in den nächsten Jahren tendenziell eine weitergehende Dollarschwäche sehen werden. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass der Dollar eben tendenziell zur Schwäche neigt. Aus ökonomischer Sicht liegt der faire Wechselkurs, den man dann immer nach Kaufkraftparitäten bestimmt, so bei 1,35 ungefähr. Da hätte man also auch noch ein gutes Stück Luft. Das wird sich aber eben nicht so gleichförmig vollziehen, wie das hier in der rechten Grafik aussieht. Das ist insofern nur eine Projektion, sondern wie man ja auf der linken Seite sieht, durchaus eben auch ein Stück weit disruptiv. Und kurzfristig sind Prognosen des Wechselkurses nahezu unmöglich, muss man als Ökonom immer ehrlicherweise sagen. Deswegen habe ich keine klare Meinung dazu, wo der Dollar jetzt in 3 Wochen steht. Aber wir sind relativ gut davon überzeugt, dass der Dollar auf Sicht von 1 Jahr, 2 Jahren, 5 Jahren spürbar schwächer sein wird als im Moment. Und darauf muss man sich natürlich einstellen. Ne? Also Dollar-Engagements und gerade auch Investments im US-Raum gehören weiter dazu. Das ist nach wie vor wichtig. Aber man muss sozusagen einrechnen, dass man da natürlich einen Performanceverlust hat, weil der Dollar eben etwas schwächer ist am Ende. So, gucken wir nochmal auf den Iran-Krieg. Der hat auch langfristig Folgen, die man in den Blick nehmen muss. Und das ist so ein bisschen wie in der Corona-Zeit. Das, was jetzt hier steht, ist gar nicht primär ein Ergebnis, was allein aus dem Iran-Krieg resultiert, Ihr Krieg im Iran wirkt aber gewissermaßen als Beschleuniger von Prozessen, die wir auch ohnehin schon sehen. Die Energiesicherheit gewinnt natürlich an Bedeutung. Also all die Länder, die jetzt sich Sorgen machen, ob das Kerosin reicht und ob man in Engpässe kommt und so weiter, werden sich natürlich Gedanken machen, ob sie wirklich einen so hohen Anteil ihrer Ölimporte aus der Golfregion beziehen wollen und ob sie vielleicht ihre Lager vergrößern und so weiter. Man wird versuchen, Transportwege auszubauen, die etwa über Pipelines laufen und nicht durch die Straße von Hormuz. Das ist zwar auch nicht risikolos, wie wir wissen, aber würde zumindest zu einer gewissen Diversifikation führen. Wir werden durchaus eine Beschleunigung sehen von Elektrifizierung und Energiewende, weil auch das natürlich eine rationale Antwort ist auf die Sorge, man könnte hier in Versorgungsengpässe geraten, beziehungsweise von eben hohen Preissteigerungen betroffen sein. Also insofern ist sozusagen diese These, dass Trump hier unfreiwillig sozusagen zum Motor auch der Energiewende werden könnte, durchaus nachvollziehbar. Und wir werden in der Tat auch weiter militärische Aufrüstung und Modernisierung sehen. Denn ein Ergebnis dieses Krieges ist ja, dass wir eine asymmetrische Kriegführung haben, dass die Iraner eben mit vergleichsweise einfachen Mitteln, Drohnen insbesondere, Vorteile erzielen können, wo die USA und auch Israel im Moment militärisch nicht wirklich eine gute Antwort darauf haben. Es ist eben nicht wirklich sinnvoll, mit Raketen, die 2 Millionen kosten, auf eine Drohne zu schießen, die nur 50.000 kostet. Das ist ökonomisch schwierig. Also da wird sicherlich einiges passieren und das fällt in etwas, was wir auch regelmäßig bei uns diskutieren. Ein Übergang zu einer multipolaren Weltordnung, das Ende der regelbasierten Weltordnung, wie wir sie kannten. Das heißt nicht, dass die total verschwindet und gar keine Rolle mehr spielt, aber wir kommen eben eher in eine Ordnung rein, die multipolar ist, deswegen mit erheblichen Unsicherheiten auch verbunden wird, ist mit höherer Volatilität verbunden ist und in der das Primat der Politik tatsächlich wieder eine größere Rolle spielt. Also Politik richtet sich nicht in erster Linie daran aus, Standortbedingungen für globale Konzerne möglichst positiv zu gestalten, sondern eben Versorgungssicherheit, Diversifikation von wegen Transportwegen, auch die Etablierung bestimmter Produktionen vor Ort, militärische Aspekte und so weiter, spielen da eben durchaus eine wichtige Rolle. Und das hat natürlich dann auch durchaus Auswirkungen auf die Gewinnaussichten einzelner Unternehmen, die man in der Analyse mit berücksichtigen muss. So, bevor ich jetzt mal sage, wie wir uns jetzt positionieren und wie wir das Ganze sehen, haben wir noch mal eine dritte Frage, die wir an dieser Stelle gerne stellen würden, nämlich die Frage nach alternativen Anlageklassen, also Private Equity, Infrastruktur, Private Credit, Hedgefonds und so weiter. Da würde uns durchaus mal interessieren, ob ihr das nutzt oder nicht oder unentschieden seid.
Ich unterstütze dich wieder. Wir sind ja auch wieder relativ eindeutig. Also größer 70% nutze ich auf jeden Fall. Und dann ist ausgewogen. Kann ich nicht beurteilen. Nutze ich nicht, wenn mir das zu riskant erscheint. Sind einmal bei 18 und einmal bei 12%. Aber Löwenanteil setzt auf eine ausgewogene Mischung und Multi-Asset-Portfolio.
Ja, das sollte man von Kunden von Nao auch erwarten eigentlich. Ist insofern jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Und tatsächlich spiegelt das natürlich auch das wider, was wir sozusagen in unserer Vermögensverwaltung, in unseren Multi-Asset-Portfolios tatsächlich machen. Ich fange mal unten an. Anleihen sind erstmal grundsätzlich ein Stabilitätsanker. Wir sehen Anleihen im Moment und auch perspektivisch nicht primär als eine Renditequelle. Das heißt, wir glauben ganz im Grundsatz nicht wirklich daran, dass die Zinsen deutlich sinken und auf diese Weise mit Anleihen hohe Erträge zu erwirtschaften sind. Das kann temporär natürlich mal der Fall sein und es wird auch Phasen geben, in denen das der Fall ist. Aber grundsätzlich und gerade jetzt im Moment ist es eher nicht so. Trotzdem haben wir natürlich eine sinnvolle Verzinsung und haben deswegen Anleihen natürlich auch im Portfolio, aber tatsächlich untergewichtet gegenüber der Benchmark. Primäre Vorperformance-Quelle sind klar Aktien und da ist das wichtig, was ich jetzt unterwegs auch schon gesagt habe, eine breite Streuung nach Regionen und Sektoren. Also USA gehören dazu, aber, und das ist tatsächlich ein Punkt, der jetzt in den vergangenen 2 Jahren an Bedeutung gewonnen hat, es ist eben auch nicht sinnvoll, nur auf die USA zu setzen, bei aller Wachstumsstärke, bei aller Innovationsstärke und so weiter, sondern eben zum Beispiel auch Schwellenländer mal mit im Blick zu nehmen. Europa könnte Chancen bieten, wenn wir vielleicht mal ein paar Dinge anders machen würden, als es im Moment der Fall ist. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, aber grundsätzlich ist natürlich da eine breite Streuung nach Region und auch nach Sektoren durchaus ein wichtiger Punkt. So, und dann kommen wir eben in den Bereich Hedgefonds, Volatilität, die eben als zusätzliche Performancequelle dienen können und sollen und das auch tatsächlich tun. Hedgefonds vielleicht mal nur 2 Sätze dazu. Hedgefonds sind bei uns Rentenersatz. Also in unserem Multi-Asset-Kontext versuchen wir, Hedgefonds dafür einzusetzen, dass wir dort eine moderate Rendite erwirtschaften, die über das hinausgeht, was man mit Anleihen erzielen kann. Es geht also nicht darum, da wild rumzuzocken und die wildesten Strategien zu fahren, um da jetzt 2-stellige Renditen zu erwirtschaften, sondern eben, wie gesagt, es gehört bei uns sozusagen in den Bereich der rentenähnlichen Investments. Volatilität ist klar in einem unsicheren Umfeld, wo man mit größeren Schwankungen rechnen muss, sind Volatilitätsstrategien durchaus ein sinnvoller Part in einem Portfolio. Gold, hatte ich vorhin schon mal gesagt, bleibt ein geopolitischer Hedge. Das gilt nicht immer, aber wie gesagt, auf dem jetzt ermäßigten Niveau vielleicht wieder mehr als Anfang des Jahres und gilt in jedem Falle nur langfristig. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, sich 500 Kilo Goldbarren und das Kopfkissen zu legen, weil die aus sich heraus keine Erträge erwirtschaften. Deswegen wird man das also vom Gewicht her auf ein vernünftiges Maß, also bei uns etwa 5%, begrenzen. Und ganz oben ein Thema, worüber man jetzt ein eigenes Webinar machen könnte und auch mal sollte, Digital Assets. Da wäre aber ein Kollege von mir dann auch der bessere Ansprechpartner, der sich intensiv damit beschäftigt, weil das eben zunehmend eine etablierte Anlageklasse wird, die eben tatsächlich noch ein Eigenleben führt und Bewegungen aufweist, die man nicht immer gut vorhersagen kann. Das muss man dann also auch aushalten können. Aber die tatsächlich, wo die Nachfrage danach tatsächlich auch steigt. Und deswegen ist das auch mit einer geringen Gewichtung auch in so einem Multi-Asset-Portfolio bei uns mit gewichtet. So, rechts nochmal so ein paar Merksätze, die gerade in Zeiten hoher Unsicherheit helfen können. Also keine panikartigen Verkäufe eben an Taco denken, auch wenn wahrscheinlich irgendwann mal der Punkt kommt, wo Taco nicht mehr greift. Ne? Also wo es tatsächlich mal schief gehen könnte, aber trotzdem ist es selten klug, direkt in fallenden Marktfinalen alles zu verkaufen und dann an der Seitenlinie zu stehen, wenn es doch wieder V-förmig hochgeht. In Szenarien denken, habe ich gesagt, breite Diversifikation hat sich ja jetzt hier, glaube ich, durchgezogen. Dollarrisiken begrenzen, wie immer man das macht, ja, indem man das absichert oder eben in der Tat auf beiden Investments auch schaut, dass das Dollar-Exposure nicht zu groß wird. Und ein Punkt, der, glaube ich, nach wie vor gilt, don't fight the Fed. Also wenn die Geldpolitik bestimmte Signale aussendet, angenommen, die Fed sollte tatsächlich dahin kommen, was wir jetzt nicht glauben, aber sie sollte dahin kommen, zu sagen, wir richten unser Augenmerk auf die Inflation und sind bereit, Zinsen zu erhöhen, dann ist es eigentlich nie eine gute Idee zu sagen, ich weiß es besser und kaufe jetzt erst recht Aktien. Dann muss man tatsächlich auch sich darauf einstellen und die Anlagepositionierung entsprechend anpassen. So, das war mal so der Überblick. Können wir jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden in den Details weitergehen. Das will ich jetzt aber nicht tun. Und deswegen bin ich mal gespannt auf Fragen. Danke erstmal.
Von mir auch vielen Dank, Axel. War wie immer sehr, sehr informativ. Ich würde mit einer kurzen Frage starten und dann würde ich sagen, dass wir die Fragen durchgehen, die gestellt worden sind. Was mich gewundert hat, ist, dass ihr jetzt auf einen S&P 500 Equal Weight geht. Ist es dann aktiv eine Entscheidung gegen Tech oder was da die Motivation oder eher für Small Caps oder Mid Caps? Das bedeutet ja, alles gleichgewichtig ist, aber viel weniger
Tech. Also heißt ja nicht, dass wir nur das machen, ne? Das ist ja nur sozusagen ein gewisser Teil, aber es ist tatsächlich in erster Linie eine Frage Risikoreduktion. Ne? Wir sehen einfach ein doch erhebliches Risiko, dass bei diesen sehr hoch bewerteten Technologiewerten auch mal grundsätzlich was anbrennen könnte. Punkte hatte ich ja vorhin genannt und wollen uns im Multi-Asset-Kontext ein Stück weit davor schützen. Und da war unserer Ansicht nach ist an sich eine ganz schlaue Idee. Wenn man Equal-Weighted nimmt, dann ist man ja weiter da investiert. Ne? Also falls es gut geht und die Werte weiter steigen, partizipiert man weiter davon. Also nicht so stark natürlich wie im S&P, ist klar. Aber man partizipiert weiter davon. Aber falls es da tatsächlich mal so eine Ernüchterungsphase geben sollte, wo die Kurse tatsächlich mal 20-30% runtergehen, was immerhin denkbar ist, dann begrenzt man eben auch das Verlustrisiko. Ne? Man kann jetzt natürlich noch drüber reden, ob man von vornherein bestimmte Sektorengewichte macht und das Feider austariert. Das war jetzt mal sozusagen die grobe Lösung.
Ja. Dann gehe ich mal einfach mit Blick auf die Uhr, noch auf die Fragen, die wir haben. Ist spannend, wenn Sie 1 Million Euro in nur einem Asset anlegen müssten und erst in 5 Jahren wieder darüber verfügen dürften. Worauf würde Ihre Wahl fallen?
Ja, das muss ich ja fast ablehnen, die Frage zu beantworten, weil genau das machen wir ja nicht. Ne? Also unsere Grundidee ist ja, dass wir genau das eben nicht tun, sondern eben aus neuen Anlageklassen oder von neuen Anlageklassen eben 7 tatsächlich nutzen. Aber wenn man mich jetzt hier irgendwie ernsthaft bedrohen würde und zwingen würde, dann würde ich natürlich auf Aktien gehen und dann allerdings ob man dann wirklich einen MSCI All Countries einfach als breiten Index nimmt oder ob man da eine andere regionale Gewichtung macht, darüber kann man auch nochmal diskutieren, aber dann müssten es eigentlich Aktien sein, weil grundsätzlich von der grundsätzlichen Lage her Sachwerte nach wie vor jedenfalls wesentlich besser sind als bonitätsorientierte Anlageklassen. Das kann man so auf jeden Fall mal sagen.
Danke dir. Das heißt, wenn du bedroht wirst, Aktien, wenn du nicht bedroht wirst, Multi-Asset-Ansatz.
Ja, so wie es da steht. Ne? Genau.
Auch noch eine spannende Frage. Zukunft Bitcoin. Habt ihr da euch irgendwie Ziele gesetzt?
Also wir sind da grundsätzlich positiv. Wie gesagt, haben ja da ein eigenes Team auch, das sich intensiver damit beschäftigt und die tatsächlich zum Ergebnis kommen und sagen, wir sind da sozusagen in einem Prozess drin, wo Digital Assets, muss man sagen, ne, insgesamt zu einer etablierten Anlageklasse werden, wo das auch immer mehr Eingang findet in normale Portfolios, wo es von Unternehmen genutzt wird. Stablecoins ist ein Punkt in dem Zusammenhang und deswegen sind die Aussichten strukturell grundsätzlich positiv. Im Moment sind wir ein bisschen zurückhaltend. Also wir sehen jetzt nicht direkt, dass sich das direkt in den nächsten Wochen wieder dramatisch nach oben bewegt. Und wichtig, auch da investieren wir nicht einfach nur in Bitcoin, sondern eben auch in andere Digital Assets, in einen gewissen Korb, weil auch da natürlich es eben ja durchaus Unterschiede geben kann zwischen Ethereum, zwischen Stablecoins, zwischen den Minern und so weiter und eben Bitcoin selber. Also auch da kommt es insofern ein bisschen auf eine Mischung an. Aber grundsätzlich positiv. Ja? Also nicht für die nächsten 3 Wochen unbedingt. Ja? Nicht, dass einer dann sagt, ja, jetzt ist aber wieder 10% runter oder so. Aber auf Sicht von 1-2 Jahren wären wir da zuversichtlich.
Danke dir. Jetzt noch eine Frage zu den Szenarien. Du hast ja diese 3 verschiedenen Szenarien für den Konflikt im Nahen Osten skizziert gehabt. Du hast auch gesagt, ihr sitzt euch wöchentlich zusammen. Wie kommt ihr denn zu so Prozentsätzen?
Das sind tatsächlich qualitative Bewertungen. ja, die allerdings jetzt nicht ausgewürfelt werden, sondern das hatte ich ja versucht, zumindest anzudeuten, dass man natürlich auch geopolitische Dinge durchaus nüchtern analysieren kann. Da muss man sagen, da wir ja ein mittelständisches Unternehmen sind und jetzt hier nicht irgendwie 20 Leute beschäftigen können, die geopolitische Analysen machen, setzen wir da durchaus auch auf externen Sachverstand an manchen Stellen, bilden uns aber immer eine eigene Meinung. Und ein wichtiger Punkt ist eben, dass man möglichst emotionsfrei und nüchtern sich die Interessenlage der Beteiligten anguckt. Ne? Das ist also gerade im Umgang mit Trump ist das wichtig, weil man da ja, sagen wir mal, wenn man sich das Chaos so anguckt, natürlich schnell dazu neigt, zu sagen, der Kerl ist einfach völlig verrückt geworden und man kann eigentlich gar nichts abschätzen und so. Ganz so ist es aber eben nicht. Also es gibt da natürlich Interessen, es gibt da ja auch durchaus nach wie vor einen Kreis von Beratern, die jetzt vielleicht auch nicht über jeden Zweifel erhaben sind, aber wo man doch unterstellen kann, dass in gewisser Weise vernünftige Überlegungen da auch sich am Ende des Tages durchsetzen. Und auf dieser Basis kommt man dann eben zum Beispiel dahin, dass man sagt, also es ist eben einfach im Interesse der USA und in gewisser Weise auch im Interesse Irans, hier zu einer Einigung zu kommen. Und deswegen ordnen wir dem eben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu, als eben, dass es wieder eskaliert. Ne? Ob jetzt die Wahrscheinlichkeit für Eskalation 25 oder 30 ist, das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt an der Stelle. Und es ist insofern kein Algorithmus dahinter.
Ne? Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen noch die zwei, die auch noch Zusatzvotes bekommen haben. Sehen Sie im Herbst eine Rezession in den USA mit Begründung steigender Arbeitslosenzahlen, hohe Inflation? Wie soll man damit umgehen?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir tatsächlich, ich will es mal so sagen, durchaus etwas skeptisch sind, ob diese robuste Entwicklung der US-Konjunktur über den Jahreswechsel 26/27 hinaus anhält. Also wir sind sehr positiv fürs erste Halbjahr, auch weil da jetzt Steuererstattungen und ne, nochmal expansive Fiskalpolitik und so weiter. Wir sehen bisher auch gar keine Anzeichen, dass sich das dramatisch abschwächt. Also gerade heute kamen Einzelhandelsumsätze für März, die waren wieder oberhalb der Erwartungen. Der Arbeitsmarkt ist im Gleichgewicht und so weiter. Aber in der Tat, also ich selber bin sowieso kein Gleichgewichtsökonom und glaube deswegen nicht daran, dass wirtschaftliche Sachverhalte auf Dauer irgendwo in einem Gleichgewicht verharren. Und wenn man sich dann überlegt, in welche Richtung das kippen könnte, dann wird man sich die Entwicklung der US-Wirtschaft in der Tat dahingehend angucken müssen. So, ich sage das bewusst deshalb so vorsichtig, weil es auch da eben nicht sinnvoll ist zu sagen, ich glaube jetzt einfach daran, dass die in eine Rezession rutschen und dann machen wir ABC. Sondern auch da muss man natürlich sich überlegen, was könnten denn Trigger sein, an welchen Indikatoren würde man das sehen, und das ist dann wieder der Geldpolitik. Ne? Wir würden eben erst dann wirklich reagieren, wenn wir da tatsächlich auch Anzeichen sehen. Aber wir haben da tatsächlich eine erhöhte Aufmerksamkeit darauf und schauen uns das unter dem Gesichtspunkt ziemlich intensiv an. Und wenn es so wäre, wenn wir also morgen zum Ergebnis kämen, machen übrigens einmal im Quartal so ein Global Outlook Meeting, wo wir genau solche Fragen mit etwas längerem Zeithorizont diskutieren. Wenn wir da zum Ergebnis kämen, unser Basisszenario ist jetzt, dass die US-Wirtschaft abschmiert und in eine Rezession kommt, dann müsste man tatsächlich das Aktien-Exposure deutlich reduzieren und in Anleihen umschichten. Also in Staatsanleihen hoher Bonität insbesondere. Man würde nicht alle Aktien verkaufen, ne, sondern wie gesagt, man hat ja immer Wahrscheinlichkeiten. Aber dann würde man, also im Moment sind wir bei Aktien übergewichtet und Renten untergewichtet, und dann müsste man es umgekehrt machen. Ne, weil in einem rezessiven Szenario Aktien natürlich auf jeden Fall ein hohes Korrekturpotenzial haben und umgekehrt die Zinsen dann deutlich sinken, heißt Anleihen bessere Performance abwerfen. Also das wäre jetzt mal strukturell die Antwort darauf.
Dankeschön. Jetzt zum Abschluss. Wir haben jetzt ja gerade Richtung USA geschaut, also von uns Richtung Westen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter in Osten, und zwar Richtung Asien. Ich fasse mal, also empfehlen im von dir ja nicht, Axel. Aber was findest du?
Nein, aber in der Tat. Also da muss ich jetzt auch ein bisschen, zumindest einen Tick weiter ausholen, weil wir waren Anfang des Jahres grundsätzlich positiv für Schwellenländeraktien. übrigens auch für Schwellenländer Anleihen. Gründe waren gute wirtschaftliche Aussichten, Zinssenkungspotenzial der Notenbanken und stabiler Dollar oder stabile Währungen. So, wenn wir uns das jetzt angucken, ist das, kann man hinter allen drei Punkten Fragezeichen machen, ne? Die wirtschaftlichen Aussichten sind eben belastet durch den Iran-Krieg. Gerade Asien ist von der Versorgungskrise natürlich stark betroffen, weil gerade also ein Großteil des Öls aus dem Golf, aus dem Nahen Osten ging ja über die Straße von Hormuz eben nach Asien. Die Notenbanken werden wahrscheinlich zumindest erstmal sich angucken, was da mit der Inflation passiert und jedenfalls nicht mehr ganz so Zinsen senken, und stabiler Dollar oder stabile Währungen muss man halt mal gucken. So, dies gesagt habend, sind wir aber trotzdem jetzt nicht irgendwie grundsätzlich negativ gegenüber Schwellenländerwerten, glauben aber, dass man da stärker differenzieren muss. In Asien sind gut gelaufen zuletzt tatsächlich die Märkte, die mit Technologiewerten zu tun haben, also Taiwan, Südkorea. Der Rest eigentlich nicht besonders gut. Und zuletzt sind gut gelaufen eben in der Tat rohstoffexportierende Länder, also insbesondere Lateinamerika, ne, also Brasilien und so. Von daher glauben wir, dass es durchaus sinnvoll ist, gewisse Engagements, einen gewissen Prozentsatz tatsächlich auch in Schwellenländern zu haben, würden im Moment aber wahrscheinlich nicht oder tun es eben auch nicht in erster Linie auf Asien setzen, sondern eher auf Lateinamerika. Und dann muss man sich das aber fortlaufend auch weiter angucken. Ja. Und ein Wort noch oder ein Satz nur zu China. China, wenn man es ganz auf den kurzen Nenner bringen will, die wirtschaftlichen Aussichten sind schlecht. Da ändert sich auch irgendwie seit einiger Zeit gar nichts. Also aus dieser Perspektive muss man da nicht drin sein. Aber in China ist der Tech-Sektor natürlich derjenige, die Technologieunternehmen, das sind eigentlich die einzigen, die mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den US-Firmen sind, und die sind nicht so hoch bewertet, und da ergeben sich durchaus Chancen.
Vielen Dank. Wirklich super spannend. Ich glaube, das müssen wir gemeinsam öfter machen, das Format. Ich fand es sehr interessant.